Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Wenn wir nichts tun, stirbt der Wald. Diese Äußerung kommt von dem Mann, der heute unser Gast ist, der Forstwissenschaftler und Professor für Waldschutz an der Technischen Universität Dresden, Michael Müller. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Müller, wann waren Sie zuletzt in einem Wald?
Oh, gestern.
Gestern wo, wenn ich fragen darf?
Unterwegs, auf der Fahrt hierher und auch vorher schon an meinem Arbeitsort in Tharandt.
Also die Strecke Dresden-Stuttgart, da kommt man, wenn man mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs ist, an verschiedensten Waldgebieten vorbei. Wo genau waren Sie dann drin?
Ich hatte angehalten, es war schon im Frankenland und bin da mal ein Stück neben der Straße, nicht auf dem Parkplatz unbedingt, sondern woanders gehalten. Und weil ich auch Symptome gesehen habe, die ich mir ansehen wollte.
Was haben Sie gesehen?
Na, Bäume, die eben leider litten, Rotbuchen und Fichte unter den jetzigen Bedingungen.
Ja, also gestern ist ja dieser Waldschadensbericht öffentlich geworden. Eine Meldung, die in den Nachrichten Niederschlag gefunden hat, dass die Schäden in Deutschland flächendeckend schlimmer sind als ursprünglich angenommen. Eine Meldung, von der ich vermute, dass Sie nicht sehr überrascht waren.
Nein, das war ich nicht, denn ich hatte ja schon vor einigen Wochen auf der Bundespressekonferenz darauf hingewiesen, dass das die schwerwiegendsten Waldschäden sind, die wir in der Geschichte der geregelten Waldwirtschaft hatten. Allerdings habe ich ganz sicher nicht gesagt, dass der Wald stirbt. Der Wald kann nicht sterben, er verändert sich einfach nur.
Dieses wörtliche Zitat habe ich mir rausgeschrieben. Ich muss jetzt gestehen, die Quelle müsste ich nochmal nachgucken, aber erfunden habe ich dieses Zitat nicht.
Das will ich auch gar nicht behaupten, aber wir müssen sehen, dass Wald ja die natürlichste Vegetationsform auf der Landfläche Deutschlands ist. Aha. Und der Mensch hat den auch in den letzten Jahrhunderten verändert. Aha. Und wir haben heute ja immer noch die vorratsreichsten Wälder, die wir je hatten. Ja? Ja. Aber er verändert sich eben sehr stark und die Baumarten werden ihre Areale verschieben und es wird starke Veränderungen geben, aber der Wald selbst verschwindet selbstverständlich nicht.
Was die Schäden angeht, so ist gestern gemeldet worden, war es vor allem so, dass in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Hessen und in Thüringen es am schlimmsten ist. Oder die Wälder dort am heftigsten betroffen waren. Warum ist das so?
Naja, das so zuzuordnen ist jetzt nicht so ganz einfach. Ich vermute mal, dass man jetzt im Blick hat zum Beispiel den Harz, der natürlich durch die ausgedehnten Wälder der gemeinen Fichte geprägt ist und da eben auch durch die Dürreperioden und die nachfolgende Käferkalamität dann, das eben auch großflächig und zusammenhängend so zu sehen ist. Niedersachsen, das ist ja in Niedersachsen zum Teil, auch das Harzgebiet ist ja sehr vielfältig. Das Tiefland hat wieder Kiefernwälder, so wie Brandenburg ja auch zum Beispiel. Auch da sehen wir Schäden. Aber ich muss so sagen, in den anderen Ländern darf man sich nicht in Sicherheit wiegen. Es hängt auch von den Schadfaktoren ab, die möglicherweise erst etwas verzögert sichtbar sind.
Knapp 300.000 Hektar Wald, so heißt es, sind in Deutschland nicht mehr zu retten. Das entspricht etwa der Größe und der Fläche des Saarlandes. Ist das eine alarmierende Nachricht?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich das Mehrfache dessen, was man normalerweise als Waldverjüngungsfläche hätte. Und die würde man ja auch nicht heute, schon seit Jahrzehnten machen wir Waldumbau, schon seit Jahrzehnten machen wir keine Kahlschlagswirtschaft mehr. Die würde man nicht in dieser Form in neuen Wald verwandeln, sondern sehr schonend und unter dem Schutz der Altbäume. Nun ist man mit diesen Freiflächen konfrontiert. Und das ist natürlich nicht nur von der Größe, das ist ungefähr so das Dreifache, was normalerweise anfallen würde, sondern auch von den Extremen auf solchen Freiflächen schwierig zu handeln.
Sie kommen aus der Lausitz. Ihr Vater war Förster, von daher sind Sie sozusagen genetisch vorbelastet. Und es war für Sie klar, dass Sie irgendwie auch beruflich gesehen Richtung Wald gehen werden, nicht?
Nein, mein Vater wollte gar nicht, dass ich Förster werde. Es war ein relativ schwerer und schlecht bezahlter Beruf in der DDR. Aha. Aber die Leidenschaft setzte sich am Ende durch.
Die Leidenschaft bedeutete in Ihrem Fall, dass Sie dann Forstwissenschaften studiert haben?
Ich habe sogar vorher also Facharbeiter, Mechanisator in Bad Doberan an einer Schule gelernt. Also richtig Bäume fällen, Rückgetrecker fahren und dergleichen.
Okay.
Und dann nach der Armeezeit das Studium aufgenommen, ja.
Und nach dem Studium was gemacht?
Da war ich erst wissenschaftlicher Assistent, da wo ich heute wieder tätig bin. Und bin dann 1992 in die Brandenburgische Landesforsthalle gewechselt, wo ich bis 1999 gearbeitet habe. Und dann habe ich den Ruf an die Universität bekommen.
Dazwischen war ja auch die Wende. Hat sich eigentlich bei dem Übergang von der DDR zu Westdeutschland, was die Bäume und was die Wälder angeht, irgendwas verändert?
Naja, die Bewirtschaftungsstrategien hatten sich in der DDR schon vorher auch etwas verändert gehabt, also etwas mehr auf Mischwälder zu gehen oder auf Übernahme von Laubbaumverjüngungen, das war auch schon in der Tendenz da. Aber dann wurde das natürlich zur Maxime mit der neuen Waldgesetzgebung, dass das dann die Hauptzielstellung war, naturnahe Waldbewirtschaftung zu machen.
Wenn wir gerade dabei waren, ein ganz großes Thema in den 80er Jahren in Westdeutschland war ja das sogenannte Waldsterben. Und diese apokalyptische Aussicht, dass es irgendwann vorbei ist mit dem Wald. Wie war das damals in der DDR?
Nun ist ja Tharandt in Sachsen und die Kammlagen des Erzgebirges waren natürlich ganz besonders betroffen von echten Invasionsschäden. Das konnte man sehen, das konnte man riechen. Das prägte unser Studium. Für uns Studenten war das nichts Fremdes und auch nichts Geheimes. Natürlich wurde das in der DDR nicht so publiziert, wie das in der Bundesrepublik der Fall war. Aber geheim zu halten war das natürlich nicht. Und man forschte ja auch daran, an Ersatzbaumarten nannte man das damals. Man versuchte gegenzuhalten, indem man eben Anpassungsfähigkeiten erzeugte. Leider zu wenig, was die Luftreinhaltung betraf. Aber im Wald haben die Förster eigentlich nie aufgegeben.
Aber die Umweltzerstörung in der früheren DDR war schon sehr groß, auch mit massiven Auswirkungen auf die Wälder?
In dem Falle in den Bergländern ja, weil dort kamen natürlich auch die Witterungsextreme dazu. Man hatte auch im Lausitzer Braunkohlegebiet entsprechende Einflüsse in den Wäldern, aber die Kiefernwälder dort konnten das besser ertragen. Und im Bergland war das eben dann doch der Fall, dass große Flächen ausfielen, die Kammlagen kahl waren und dann eben wieder aufgeforstet werden musste.
Ja. Irgendwann nach der Einheit ist das Thema Waldsterben, hüben wie drüben, von der Agenda verschwunden. War damals eigentlich schon für Fachleute absehbar, dass es eine Situation gibt wie jetzt 2020, wo die Wälder doch massiv geschädigt sind?
Na, ich denke, es gibt ja zwei sehr grundlegende Unterschiede. Das waren damals Emissionsschäden, das heißt also entsprechende Luftverschmutzungen. Und es wurde ja mal vorgeworfen, dass die Forstleute damals überdramatisiert hätten mit dem Waldsterben. Diese Begriffe stammen eigentlich auch nicht von den Waldwissenschaftlern, sondern das sind eher von der Politik geprägte Dinge. Aber es bedarf auch heute noch bei Forschungsanträgen einer Dramatisierung, damit sie das Geld kriegen. Und ich glaube, es war gut angelegtes Geld, denn es führte zur Luftreinhaltepolitik und zur wesentlichen Verbesserung des Waldzustandes. Und heute haben wir aber eine Situation, die nicht aus solchen Emissionen stammt, sondern eher aus anderen Zusammenhängen.
Ein Kollege von Ihnen hat den zugegebenermaßen plakativen Satz formuliert, Zitat, wenn Bäume schreien könnten, hätten wir im Wald ohrenbetäubenden Lärm. Hat der Mann recht?
Das würde ich schon richtig sehen. Und sie können ja schreien, nur unsere Sinnesorgane sind zu schwach, um das zu kennzeichnen. Ne? Das sind nur andere chemische Reaktionen und dergleichen. Also es gibt ja...
Wie schreien Bäume?
Na, indem sie über chemische Stresssensoren verfügen oder Stresshormone ausschütten und dergleichen. Absterbeerscheinungen natürlich, entsprechende chemische Reaktionen, biologische Reaktionen nach sich ziehen. Das kann man durchaus auch messen, ob so ein Baum leidet oder nicht.
Okay. Wir wollten drüber sprechen, welches die Gründe dafür sind, dass es dem Wald inzwischen so schlecht geht. An allererster Stelle steht, vermute ich jedenfalls, die Trockenheit. Ist das so?
Das muss man in diesem Falle als auslösenden Faktor als erstes nennen, das ist richtig. Wir hatten solche Trockenperioden allerdings schon mehrfach, auch 1975, 76 beispielsweise, Anfang der 80er, Anfang der 90er Jahre, 2003 war das trockenste Jahr in diesem Jahrhundert bisher, nicht 18 oder 19. Und es gab aber dort diesmal eine Konstellation, die es damals eben so nicht gab. Und das hatte mit Sturmschäden zu tun.
Okay. Bevor wir auf die Sturmschäden kommen, nochmal, was die Trockenheit angeht, waren das, wenn Sie 2003 ansprechen, sozusagen Peaks? Und ist es jetzt sozusagen eine Strecke, eine Phase, die möglicherweise noch länger andauern wird?
Naja, das ist ja schwierig zu beantworten. Prognosen haben immer das Problem, dass sie in die Zukunft reichen, sagen wir Wissenschaftler. Das möchte ich nicht vorhersagen wollen. Wir haben jetzt ein doppeltes Wärmejahr gehabt und eigentlich müsste man dieses Jahr auch als trockenes Jahr hinzuziehen, weil eben die Feuchtigkeit, die wir jetzt erlebten, wieder mit mehr Niederschlag da unten gar nicht angekommen ist in tieferen Bodenschichten.
Ja, wie sieht es denn, wenn Sie das ansprechen, eigentlich aus, wenn man 1 Meter, 1,50 Meter oder 2 Meter tief im Wald reingeht?
Das ist genau das Problem. Das darf man natürlich nicht dazu allgemein sagen, gilt das nicht für jede einzelne Fläche. Das ist sehr unterschiedlich, selbstverständlich, je nach Bodenart und dergleichen. Aber es ist tatsächlich so, dass im Oberboden die Wasserversorgung etwas besser geworden ist. Das sieht man auch an landwirtschaftlichen Kulturen, aber auch am Grün im Wald, auch an der Waldverjüngung, die eigentlich nicht im Augenblick betroffen ist. Zumindest dann nicht, wenn sie aus Naturverjüngung stammt oder Saat. Aber in tieferen Bodenschichten, 1,50 Meter, kann man sagen, dort haben wir nach wie vor Dürre. Also da, wo die Wurzeln der größeren Bäume hinreichen, dort haben die nach wie vor ein Wasserversorgungsproblem.
Wie sieht es mit dem Grundwasser aus?
Da bin ich nun nicht der Spezialist dafür, aber die Kollegen der Meteorologie oder der Wasserkunde sagen, auch da gibt es wohl mittlerweile Erscheinungen, dass Grundwasserabsenkungen auch daraufhin da sind.
Zu diesen Wetterextremen, die offenkundig zunehmen, gehört auch, dass wir manchmal Gewitter haben mit wahnsinnig viel Regen. Bringt das dem Wald was?
Naja, erstmal ist es ja Regen, der auf den Boden fällt. Und jetzt ist ja die Frage, was gelangt an die Wurzeln, was fließt oberflächlich ab? Und leider ist in solchen Starkregenereignissen der Oberflächenabfluss sehr stark. Ja. Was man ja auch, nun bin ich über Baden-Württemberg nicht so gut informiert, aber in den letzten Tagen gab es in Sachsen beispielsweise auch Schlammlawinen und Verschüttungen und auch Überspülungen, was darauf hindeutet, dass ein Großteil des Wassers natürlich oberflächlich abfließt.
Welche Rolle spielt der Faktor Hitze im Zusammenhang mit der Trockenheit?
Naja, die Temperatur führt natürlich dazu, dass Oberflächen auch von Pflanzen sich erwärmen, dass die Bäume stärker transpirieren, auch zum Kühlen und dergleichen. Also insofern ist das ja ein unmittelbarer Zusammenhang. Aber bei der Dürre muss man natürlich auch berücksichtigen, dass wenn das Dargebot an Wasser auf der Fläche geringer wird, dass natürlich viele Verbraucher, also viele Bäume auch viel Wasser verbrauchen.
Ja.
Also ein Weg ist natürlich auch wenn es manche nicht hören, also die Wälder nicht so dicht zu halten, damit nicht so viele Verbraucher da sind und die Ressource für weniger dann doch verfügbarer bleibt.
Herr Müller, sagen Sie, wie geht es eigentlich dem Borkenkäfer?
Dem scheint es im Augenblick sehr gut zu gehen, beziehungsweise muss man erst auch wieder kurioserweise sagen, dass es den Borkenkäfer nicht gibt. Es gibt also sehr, sehr viele verschiedene Arten von Borkenkäfern.
Aha.
Einige von denen sind potenzielle Schädlinge und auch die verschiedenen Baumarten haben ihre verschiedenen Borkenkäfer, aber auch Prachtkäfer und dergleichen.
Ja. Wen mögen die Borkenkäfer am liebsten?
Ja, in der jetzigen Konstellation ist es natürlich so, dass die Borkenkäferarten brauchen manchmal weniger, manchmal mehr, aber sie brauchen eine Prädisposition, sagen wir, also eine Vorschädigung, eine Empfänglichkeit des Baumes.
Aha.
Und da ist eben der große 18-jährige Fichtenborkenkäfer der berühmteste und auch der häufigste und gefährlichste potenziell gesehen, derjenige, der eben nur relativ schwache Vorschädigung der Bäume braucht. Und diese Dürreperiode, die wir haben und die vorangegangenen Sturmschäden mehrfacher Art im Herbst und im Winter und im Frühjahr, haben für den natürlich ideale Brutbedingungen erzeugt, weshalb er also so in Vermehrung treten konnte.
Was kann man gegen den Borkenkäfer machen?
Na, gegen die Insekten selber in bestehenden Wäldern kann man eigentlich nicht viel machen. Oder auch das wollen wir nicht. Die Eingriffe wären viel zu krass mit viel zu großen Nebenwirkungen. Außerdem haben die Bäume nur eine Chance, wenn sie sich selbst wieder erholen, wieder besser wasserversorgt sind, sich wieder vitalisieren. Dann wehren die auch hunderte, tausende Käfer ab.
Ja.
Aber bei den Holzlagern zum Beispiel, dort versuchen wir so schnell wie möglich das befallene Holz zu verwerten und damit auch die Insekten zu vernichten, die da drinnen stecken.
Dann gibt es noch andere Insekten, den sogenannten Wurzelfresser beispielsweise. Wie gefährlich ist der für den Wald?
Ich muss Ihnen jetzt leider sagen, dass ich mit Wurzelfresser nichts anfangen kann.
Okay.
Also es gibt Brüsselkäfer und auch Borkenkäfer, die an jungen Pflanzen, sogenannte wurzelbrütende Borkenkäfer oder eben auch der große braune Rüsselkäfer, die also an Jungpflanzen Schäden verursachen können. Das sind Organismen, die typischerweise dann in Waldverjüngungen auftreten, wenn vorher Kahlschlag oder Hiebsmaßnahmen an Nadelbäumen der Fall war. Da muss man Vorbeugungsmaßnahmen ergreifen.
Wie sehen die aus?
Das ist im Zweifelsfall ist das tatsächlich die Behandlung der jungen Pflanzen mit Insektiziden, damit die Bäume geschützt sind dagegen. Es gibt auch ein paar mechanische Möglichkeiten, auch Fangmethoden. Daran arbeiten wir im Augenblick, Massenfangmethoden, um eben das zu lindern und naturnah zu gestalten.
Insektizide, in welchem Umfang dürfen die eingesetzt werden?
Gibt's da Regelungen? Also man hat immer den Eindruck, dass in Deutschland da viel gemacht werden würde. Ich sage jetzt wirklich mal eine Zahl. Es sind 0,15% der Waldfläche Deutschlands werden jedes Jahr im Durchschnitt mit Insektiziden behandelt. Das ist quasi, was die Umwelteinflüsse betrifft, nichts.
Vernachlässigbar,
also wir sind sehr, sehr,
in jedem Fall.
Bitte?
Vernachlässigbar in jedem Fall.
Naja, zu vernachlässigen auf der Einzelfläche hat das natürlich immer Nebenwirkungen, aber auch eine Naturschutzgebietsausweisung hat eine Nebenwirkung. Also wenn man irgendwas protegiert, benachteiligt man was anderes. Das ist immer so. Und insofern, sagen wir mal so, es ist verantwortbar, wenn es wirklich Not ist.
Schädigen Pilze in nennenswertem Umfang die Bäume und den Wald?
Ja, also das ist auch ein Problem, was zunehmen wird. Das kann man eigentlich schon absehen. Und wir haben auch ein paar Neuerscheinungen dabei, die tatsächlich mit Klimawandel in Verbindung zu bringen sind. Wir haben ganz aktuell, auch weil ich ja hier weiß, in Baden-Württemberg sorgt man sich auch um die Rotbuche. Da gibt es eben bei solchen Dürreperioden können sogenannte holzbrütende Borkenkäfer, es gibt also welche, die im Holz, können sich also in den Holzkörper einbohren und dort leben, obwohl der Baum am Leben ist. Und die bringen aber Eintrittspforten auch für Pilze, die dann den Holzkörper zerstören. Und das wird dann tatsächlich auch für uns lebensgefährlich.
Wir haben die Mail eines SWR1-Hörers bekommen, der in Sachen Wurzelfresser die Aufklärung liefert, indem er die Engerlinge ins Spiel bringt. Was sind die Engerlinge und was machen die?
Also Engerlinge sind rein wissenschaftlich gesagt die Larven von Blatthornkäfern. Mhm. Und der berühmteste, den die Bevölkerung sicherlich auch am besten kennt, sind die beiden Maikäferarten.
Okay.
Gerade die Waldmaikäfer hier im Westen Deutschlands haben tatsächlich in Baden-Württemberg große Schäden verursacht, im Rheintal vor allem bis hin zu Aufforstungsverboten, weil so viele Engerlinge im Boden waren, dass also die Jungpflanzen alle gefressen worden wären. Und die Engerlinge, diese Larven, leben unterirdisch mehrere Jahre lang und fressen tatsächlich die Wurzeln von allen möglichen Pflanzen, darunter auch von Bäumen.
Das heißt, das haben Sie sich auch mal vor Ort angeguckt?
Ja, vor etlichen Jahren, als ich noch in Dienst in Brandenburg stand, war ich schon mal dort, aber später auch noch mal, haben wir uns damit mal vertraut gemacht.
Warum brauchen die Menschen den Wald, Herr Müller?
Ja, Wald ist ja für uns eigentlich auch ein ursprünglicher Lebensraum, wenn ein etwas menschenfeindlicher. Aber er ist für uns Wirtschaftsraum, ganz klar. Das ist ja bekannt.
Bis heute?
Der Forst-Holz-Komplex, der hat mehr Arbeitskräfte in Deutschland als die Autoindustrie. Das ist also ein sehr großer Arbeitgeber. Es ist ein wunderbarer Rohstoff, einer der wenigen, der tatsächlich schafft, CO2 aus der Atmosphäre auch für längere Zeit zu entziehen.
Ja.
Er ist natürlich ein wunderbarer Kulturraum, Erholungsraum für uns, Erlebnisraum.
Er ist wichtig fürs Klima?
Das auf jeden Fall. Wir haben ja auf der einen Seite natürlich die Sauerstoffproduktion, aber auch die Staubbindung beispielsweise, Luftreinigung, wenn man so will. Ja, das ist ganz klar. Und natürlich ist auch Windschutz, denn der Wind führt ja auch zu zusätzlicher Austrocknung. Und wir können sogar durch Transpirationskälte in Beständen die Temperaturen senken.
Okay. Apropos Wind, wir haben ganz kurz über Stürme gesprochen als einen Faktor dafür, dass es dem Wald so schlecht geht. Viele von uns erinnern sich noch an diesen Orkan Lothar, zweiter Weihnachtsfeiertag 1999, mit Schäden, die man, je nachdem, wo man ist, bis heute sieht.
Ja, das ist ja, wir haben ja mehrere solche Perioden auch gehabt, auch gleich nach der Wende, Anfang der 90er Jahre gab es gerade starke Sturmschäden. Sturm ist von den abiotischen, also aus der unbelebten Welt, der stärkste Schadfaktor, den wir in Wäldern haben.
Ja.
Und bei der jetzigen Periode war es tatsächlich in diesem Komplex schon 2017 ein Auslöser, dass wir mehrere Sturmereignisse hatten, die man also auch nicht geschafft hat zu bewältigen in der kurzen Zeit und dann sich gleich diese Dürreperiode anschloss.
Okay.
Das hat natürlich gerade auch für die Borkenkäferarten eine Auslösesituation ergeben, die wir bis dahin so nicht kannten.
Nehmen die Stürme eigentlich zu oder sind die Auswirkungen der Stürme heftiger, weil die Bäume höher sind?
Zu dem Ersten kann ich nicht so hundertprozentig Aussagen treffen. Es hat den Anschein, dass also Windgeschwindigkeiten zunehmen. Das kann aber auch was mit Landschaft auch zu tun haben. Aber auch meinetwegen, die Meteorologen wissen das besser. Es ist aber so, dass die Auswirkungen vor allem zunehmen und das liegt an unseren Wäldern. Wir haben sehr ertragreiche Wälder mittlerweile, wir haben sehr hohe Bäume und das führt einfach dazu, dass eben auch die Angriffsmöglichkeiten für Sturm größer sind und dass vor allem die Schadholzmengen im gleichen Ereignis größer werden.
Je höher der Baum, desto gefährdeter ist er bei Sturm?
So ist es. Wir können also, das hängt natürlich auch von der Stammstabilität und der Verwurzelung ab. Aber man kann sagen, wenn ein Baum etwa 20 Meter hoch wird, dann wird er schon für Windgeschwindigkeiten ab 60 km/h, sind dann für den Baum schon gefährlich.
Die Baumarten, Herr Müller, die besonders gefährdet sind, fangen wir mit der Buche vielleicht an, in allererster Linie?
Ja, können wir auch, weil das vielleicht im Augenblick auch etwas der neueren Symptome ist, die man nicht so erwartet hätte. Mhm. Zumindest in der Öffentlichkeit nicht. Die Wissenschaft weiß darum, dass die Rotbuche diese Probleme in Dürreperioden bekommt.
Also Dürre ist das Hauptproblem für die Buche?
Die Buche wäre ja in Deutschland eine der verbreitetsten Baumarten überhaupt von Natur aus. Aber man muss auch sehen, dass sie durchaus bei Wassermangel ihre Probleme hat.
Ja.
Und dann eben tatsächlich der Holzkörper so stark austrocknen kann, dass Folgeinsekten auch Rotbuche besiedeln und dann Pilze Rotbuche zum Absterben bringen. Oder auch das Zurücktrocknen in der Krone, was man jetzt vor allem sieht, dann eines der Symptome ist.
Was ist mit der Eiche?
Ja, die Eichen wurzeln meistens sehr, sehr viel tiefer und sind also auch, sage ich mal, wenn sie standortgerecht angebaut worden sind, etwas widerstandsfähiger. Aber auch die hat natürlich mittlerweile Symptomatik, das kann man nicht verhehlen.
Ja.
Trotzdem ist sie im Tiefland eine der Mischbaumarten, auf die auch weiterhin gesetzt werden sollte.
Fichten, Kiefern?
Ja, von Fichte ist ja die Baumart, von der man nun das am meisten erwartet, dass gemeine Fichte von Borkenkäfern befallen wird, von Stürmen geworfen wird. Das liegt eben auch an der Verbreitung, die der Mensch natürlich vorgenommen hat. Denn Fichte stockt ja heute oftmals auf Standorten, wo sie nicht als Reihenbestandsbaumart oder sonst überhaupt gar nicht vorkommen würde.
Mhm.
Und sie ist natürlich auch empfindlich bei Dürre, weil sie dann sehr schnell also eine Empfänglichkeit für Borkenkäferarten erzeugt.
Sind Monokulturen in jedem Fall gefährdeter als Mischwälder?
Also die Frage so steht, muss ich sie mit Nein beantworten, weil in jedem Falle nicht. Auch Rotbuchenwälder sind von Natur aus Wälder, die fast nur Rotbuche haben. Mhm. Und trotzdem sind sie vergleichsweise stabil, wenn sie auf richtigen Standorten stocken. Ja. Die künstlich angebauten Reihenbestände haben natürlich das Risiko immer, dass wenn ein Schadfaktor auftritt, was von Natur aus auch bei Mischwäldern der Fall wäre, sich dann aber sehr schnell ausbreiten kann. Weil eben die gleiche Baumart, die gleiche Struktur in der Nachbarschaft gleich wieder vorhanden ist und deshalb diese großen Ausbreitungen dann eintreten.
Kann man die simple Rechnung aufmachen, dass Tiefwurzler in jedem Fall widerstandsfähiger und besser gewappnet sind gegenüber dem, was kommt, als Flachwurzler?
Na, so generell würde ich das nicht sagen, weil die Wurzelarchitektur der Bäume sind ja auch Anpassungen in der Evolution an bestimmte Bedingungen. Ja, da, wo die Baumarten ja eigentlich heimisch sind, also die Fichten zum Beispiel dann eher in den Kammlagen der Gebirge, da sind ja eigentlich die Böden so tief und da bringt das Flachwurzelsystem, wenn es nur Chance hat, sich etwas zu verankern in der Tiefe, auch Vorteile. Da kann auch ein Tiefwurzler, auch eine Rotbuche kann da nicht eine Herzwurzel ausbilden. Prinzipiell aber hat es natürlich damit zu tun, dass wenn die Wurzeln hinreichend tief in die Erde reichen, dann natürlich auch Dürreerscheinungen später sich auswirken oder nicht auswirken, als wenn das nur ein sehr flachwurzeliges System ist.
Ja, also der Wald ist in jedem Fall gefährdet. Jetzt gibt es die Tendenz seit etlichen Jahren, sich den Wald ein Stück weit auch sich selbst zu überlassen. Ist das ein guter Trend aus Ihrer Sicht?
Naja, das hat ja mehrere Gründe. Das eine ist eben, dass auch Bewirtschaftungsinteresse vielleicht bei manchen Waldbesitzern gar nicht besteht oder sie das so wollen. Dann gibt es ja die Großschutzgebiete, die wir selber wollen, um zu beobachten, um laufen zu lassen. Dort sind ja auch Borkenkäfer in Nationalpark, Kernzonen sind gar keine Schädlinge, weil es gibt kein Ziel, also gibt es auch keinen Schaden und keinen Schädling. Und wir wollen beobachten. Und da kann man allerdings sehen, dass eben Borkenkäfer-Massenvermehrungen sich nicht von selbst beruhigen, sondern eben laufen, bis der Wald zu Ende ist. Solange sich nicht die klimatischen oder Wetterbedingungen so verändern, dass die Bäume sich wieder erholen.
Waldschutz kostet Geld. Das Geld müssen die Politiker aufbringen. Wie würden Sie Ihre Erfahrungen zusammenfassen?
Zum einen möchte ich vielleicht einwerfen, dass ich ja selber mal im Ministerium tätig war in Brandenburg, in der Landesforstverwaltung. Und deshalb habe ich auch ein bisschen mehr Verständnis vielleicht dafür, dass das nicht alles ganz so einfach ist. Und dass da natürlich auch unterschiedliche Interessen gibt, die verwirklicht werden sollen. Und jeder hofft, dass es alles ideal gelöst wird. Und das ist aber so in der tatsächlichen Arbeit oftmals nicht möglich. Mhm. Oder nicht so schnell, wie man sich das vielleicht erwartet. Jetzt hat die Politik ja vergleichsweise schnell reagiert. Selbst wenn man also bestimmte Dinge davon schon länger vorhergesagt hatte, ist es natürlich immer ein Streit. Will man das so, will man das nicht? In den 90er Jahren zum Beispiel haben wir Waldumbauprogramme gemacht und das hat die Politik sehr unterstützt. Und in den Waldgesetzen steht überall Waldumbau und naturnaher Waldbau drinne. Aber damals gesundeten ja gerade die Kiefern und Fichten so stark. Ne? Warum sollte man plötzlich verändern?
Sie haben mal die Erfahrung gemacht, Sie wollten mal Gelder bewilligt bekommen für ein Projekt über Waldbrände und dann haben Sie die Auskunft bekommen, es brennt zu wenig.
Ja, das war so im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends, als eben diese erste Klimaszenarien dann da waren. Da sagten wir, wir müssen noch vorbeugend was tun, daran arbeiten, die Dinge, die da sind, nicht vernachlässigen. Und tatsächlich gab es dann die Antwort, die Ablehnung, dass das Geld nicht bewilligt wird, weil das Problem nicht groß genug erscheint. Also diese Frage, mit genügend Vorlauf Dinge zu machen, gerade auch im Wald, weil sich im Wald nicht alles so schnell verändert, ist natürlich eine Problematik, ne, die man deutlich machen muss als Antragsteller. Ne. Möglicherweise haben wir es nicht deutlich genug gemacht. Möglicherweise waren damals gerade Dinge wichtiger, wo das Geld hinfließen sollte. Ich würde es gar nicht vorwerfen, aber es ist ein Problem, dass man mitunter bei Waldwissenschaften nicht genug Vorlauf produziert, weil nicht rechtzeitig den Dingen glaubt, die Wissenschaftler sagen.
Dazu kommt, Politik findet ja in doch sehr eng getakteten Zyklen statt und ein Wald verändert sich im Größenzeitraum 50, 100, 150 Jahre.
Das ist tatsächlich so und ich kann das sogar kurios erzählen, als ich also Referatsleiter war und der Minister fragte mich zur nächsten Wahlperiode, wie viel haben wir denn verändert? Also ich kann Ihnen sagen, wie viel Wald wir verjüngt haben und so, aber in der Statistik ist das noch gar nicht zu sehen, weil die Parameter eben sich erst in 30 und 40 Jahren dann ausprägen werden, die man dann auch messen kann. Weil die Rückwirkung auf Insekten und sowas, das ist alles ein Prozess von Jahrzehnten. Ne? Und dann sinkt plötzlich das Interesse, wenn das zur nächsten Wahlperiode nicht verwertbar ist.
Es hat den Waldgipfel 2019 gegeben. Da sind dann 1 Milliarde Euro rausgekommen für den Wald. Es hat jetzt 700 Millionen Euro gegeben, Corona-Hilfe für die Forstwirtschaft. Ist das ein Paket, das ausreichend ist?
Naja, das einzuschätzen will ich mich nicht anmaßen. Es gibt ja Signale dafür, dass das Geld nicht hinreichend abfließt. Und dafür gibt es aber auch Gründe. Ne? Die Waldbesitzer, die jetzt so geschädigt sind, haben ja auch zur zu kämpfen mit dem Holzmarkt. Das heißt, ihre Einnahmen sinken unheimlich, weil der Preis verfällt. Aber aus den Einnahmen müssten sie ja ihre Eigenanteile zumindest beibringen für Fördermaßnahmen oder eben auch vorfinanzieren. Das Geld gibt es ja erst hinterher. Und damit haben viele, viele Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, vor allem kleiner Ausprägung, es sind ja 1 Million Waldbesitzer ungefähr, ganz grob über den Daumen, in Deutschland. Ne? Und das haben viele nur einen Waldbesitz von unter 5 Hektar. Der Durchschnittswaldbesitz liegt über 5 Hektar ungefähr. Und die haben natürlich Probleme, solche Gelder überhaupt zu verwerten.
Wir haben über die Waldschäden gesprochen, wir haben über die Trockenheit gesprochen. In Folge, Frage, dann auch damit einhergehend eine Zunahme der Waldbrandgefahr und auch eine Zunahme der Waldbrände?
Es ist schön, dass Sie das so tatsächlich trennen. Es ist so, dass die Waldbrandindizes steigen. Also, und die sagen aber nicht, ob es brennt. Denn Waldbrände werden nicht von Natur erzeugt. Nur ganz wenig Waldbrände entstehen durch Blitzschläge. Und das ist die einzige natürliche Waldbrandursache. Alles andere sind Menschen, die das verursachen. Mhm. Und das kann man nicht vorhersagen, das menschliche Verhalten. Aber wir sind sehr schnell bei der Überwachung. Und deshalb also sind entstehende Waldbrände in der Anzahl und Fläche sinken sie eigentlich seit Jahren. Es ist nur auf speziellen Gebieten, vor allem militärischen Nutzflächen, wo man wegen der Munition nicht löschen darf, werden die Waldbrände so groß. Oder wenn man wie in Fichtenwalde die Vorbeugungsmaßnahmen vernachlässigt hat, dann werden sie etwas größer und dann wird es auch schwieriger.
Welche Erklärung gibt es dafür, dass in bestimmten europäischen Ländern, beispielsweise in Griechenland oder auch in Portugal, Waldbrände von diesem verheerenden Ausmaß passiert sind?
Erstmal ist es auch der Fall, dass das Menschen verursacht haben oder technische Einrichtungen, Hochspannungsleitungen, Mähdrescher, was auch immer. Dann ist die Rasanz in diesen Vegetationsformen eine größere. Bei uns läuft ein Waldbrand alle selten schneller als 1 Kilometer pro Stunde. Man kann als Fußgänger normalerweise vor einem Waldbrand ganz gut ausreißen, wenn man die Orientierung behält. Das ist in diesen Landschaften, also Gebirgslandschaften, Macchia als Vegetationsform, ist das eben eine wesentlich andere Situation, wo die Intensität und die Schnelligkeit der Waldbrände eine ganz andere Form annimmt, als das bei uns der Fall ist.
Wir haben jetzt sehr ausführlich gesprochen über die Gefahren, die unseren Bäumen in unseren Wäldern drohen. Kann man das verallgemeinern und sozusagen in Relation setzen zu der Situation der Wälder in anderen europäischen Ländern?
Ja, weil es sind natürlich andere Baumarten, Baumartenmischungen, andere Waldsituationen. Aber so wie es ist in der Natur, hat sich an alles etwas angepasst. Und so gibt es dort natürlich auch Schadfaktoren. Und auch wenn wir über Klimawandel reden, geht der an anderen Gegenden der Welt ja auch nicht vorbei. Hat dann spezifische Auswirkungen. Und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort müssen das genauso tun wie wir. Dass sie sich über Anpassungsstrategien Gedanken machen, über Alternativen Gedanken machen. Um das also sich darauf vorzubereiten, denn es geht nicht an uns vorbei.
Müssen wir uns Gedanken machen auch, und das wäre eigentlich eine neue Sendung, über die Abholzung der tropischen Regenwälder?
Das ist ja schon sehr lange ein Thema. Ich war auch etwas unterwegs dort, um das mal anzusehen, auch um Studenten zu treffen dort. Ja, und das ist eine andere Situation als bei uns zum Beispiel, weil wenn Sie im Amazonasgebiet zum Beispiel einen Wald abnutzen, und das hat ja auch gute Gründe, Holz zu nutzen, auch dort. Aber wenn Sie das eben so tun, dass der Boden zerstört wird, dann haben Sie quasi keine Nährstoffe mehr da drin, weil das alles in der Vegetation steckt. Und wenn das dann der Erosion ausgesetzt ist, kann man daraus auch nicht einfach wieder Wald machen. Das ist dann fast unmöglich.
Eine Schlussfrage habe ich noch mit der Bitte um eine möglichst kurze Antwort. Wie sieht der deutsche Wald in 100 Jahren aus?
Anders als heute. Also es wird einen Wandel geben von Baumarten und Mischungen und wir werden uns bemühen, also unsere heutigen Wälder so vorzubereiten, dass sie sich daran ganz gut anpassen können.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke sehr.
Eins gehört. SWR1.